Hallo, wir kennen uns doch nicht, deshalb stelle ich mich mal kurz vor. Mein Name ist Kai Feldhaus, ich bin Reporter bei Bild und Host eines neuen Podcasts, den ihr demnächst an dieser Stelle hören könnt. In diesem Podcast möchte ich etwas ganz Neues ausprobieren. Denn während viele True-Crime-Formate aus zweiter Hand über Kriminalfälle berichten, also referieren, was sie sich angelesen oder im Fernsehen gesehen haben, möchte ich euch exklusive Einblicke aus allererster Hand bieten. Und das auch noch topaktuell. Der Podcast, den ihr demnächst hier hören könnt, heißt Im Einsatz.
Es geschah am helllichten Tag. Die Täter sind noch immer auf der Flucht. Wie hoch die Beute ist, ist noch völlig unklar.
Rücksichtslos und brutal.
Mit einer immensen kriminellen Energie.
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir Ihnen keine Stellungnahme geben. Die Ermittler gehen jedem Hinweis nach.
Ein Reporter war zuerst am Tatort.
Im Einsatz. Bildreporter recherchieren wahre Verbrechen.
Ich werde darin einmal pro Woche mit Bildreportern sprechen, die an Tatorten sind, die vor Ort recherchieren, die mit Zeugen und der Polizei reden und die Menschen eine Stimme verleihen, die in der Berichterstattung oft zu kurz kommen. Den Betroffenen, den Opfern. Von diesen Recherchen werden meine erfahrenen Kolleginnen und Kollegen berichten, die seit Jahren und Jahrzehnten bei Tag und Nacht als Polizeireporter unterwegs sind, wenn irgendwo in Deutschland und der Welt spektakuläre Verbrechen begangen werden. Diese Reporter sind eure Augen und Ohren an den Tatorten der Republik. Näher dran geht nicht. Mehr True Crime geht nicht. Beim Einsatz wollen wir vor allem über topaktuelle Fälle reden, also über Verbrechen, die gerade passiert sind und die deshalb in aller Munde sind. Wir wollen aber auch über Straftaten sprechen, die Ermittler schon lange beschäftigen, aber die bis heute ungelöst sind. Berühmte Cold Cases also oder spektakuläre Kriminalfälle, bei denen es neue Entwicklungen gibt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Der Tod von Hannah W. im Oktober 2022 in Aschau ist so ein Fall. Bekannt geworden ist er unter dem Schlagwort Eiskellermord, weil Hannah kurz vor ihrem Tod die Diskothek Eiskeller besucht hatte. 3 Jahre und 2 Prozesse später stellte ein Gericht fest, es war wohl gar kein Mord. Und der Mann, der dafür in Haft saß, muss entlassen werden. Mein Kollege Andi Bachner aus München kümmert sich seit Jahren um den Fall. Er berichtete über den ersten Prozess, in dem der Verdächtige, der Sebastian T. heißt, verurteilt wurde. Und Andi berichtete auch über den zweiten Prozess, in dem Sebastian T. dann freigesprochen wurde. Wir können in diese Folge ja mal kurz reinhören. Andi ist ein erfahrener Gerichtsreporter, der in seinen Jahren bei Bild hunderte Prozesse verfolgt hat und der in diesem Podcast freimütig einräumt, dass es einen Punkt gab, an dem auch er, Sebastian T., für den Täter hielt.
Also durchaus, das gebe ich auch offen zu. Es war eine relativ klare Sache. Man hat einmal die Hanna, die auf dem Heimweg ist, die da alleine nach Hause torkelt. Man weiß auch, dass sie eben mit dieser kaputten Hose nach Hause lief, der Stringtanga rausblitzte. Auf der anderen Seite hat man einen jungen Mann, einen Jogger, der einzige war, der in dieser Nacht zur ähnlichen Zeit unterwegs war und den Weg gekreuzt haben könnte, der sich in Widersprüche verstrickt, bei dem man Gewaltpornos findet auf dem Handy. Also es deutete schon sehr, sehr viel darauf hin, aber das waren alles nur Indizien. Also auch damals, schon beim ersten Prozess, gab es keine klaren Beweise, keine DNA-Spuren, keine Tatwaffe, kein Geständnis, aber die Indizien sprachen durchaus dafür erstmal.
Ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, der Fall nahm danach eine spektakuläre Wendung. Weil eine engagierte Anwältin, die Andi gut kennt, sich die belastenden Indizien einmal vorgenommen und neue Ansätze gesucht hat, wie sie anders zu erklären sein könnten. Dazu gehört zum Beispiel ein dubioser Anruf, den das Opfer kurz vor seinem Tod getätigt haben soll. Man muss dazu wissen, Hannah W.'s Leiche wurde wenige Tage nach ihrem Verschwinden aus einem Fluss geborgen.
Ja, also Hannah hatte kurz vor ihrem Tod noch einen Anruf getätigt. Sie hat ihre Eltern angerufen. Die Staatsanwaltschaft war ursprünglich davon ausgegangen, dass sie möglicherweise, als sie entdeckt hat, dass sie verfolgt wird, Angst hatte und eben auf dem Heimweg versucht hat, ihre Eltern um 3:30 Uhr morgens anzurufen. Die Verteidigung von Sebastian T. hatte dann eine andere Erklärung. Die haben nämlich, anders als die Polizei und die Ermittler, Hannas Handy sich vorgenommen und dieses Handy ausgewertet, und zwar haarklein. Und sie konnten nachweisen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass dieser Anruf erst getätigt wurde oder abgegangen ist vom Handy, nachdem das Handy ins Wasser gefallen war. Warum? Sie haben festgestellt, sie haben ausgewertet die Temperatursensoren des Akkus und haben dann nachweisen können, dass der Anruf zu einem Zeitpunkt abgegangen ist, als die Temperatur im Handy extrem gesunken war. Das heißt, viele spricht dafür, dass das Handy ins Wasser gefallen ist und dann dieser Anruf getätigt wurde. Wie das funktionieren kann, dafür gab es auch eine Theorie und dafür hat sie auch Versuchsreihen vorgelegt, die Regina Rick. Und ich kenne das tatsächlich auch persönlich, wenn ich selber als Reporter im Einsatz bin, im Regen. Mein iPhone hat sich auch schon mal verselbstständigt. Und genau so könnte es sich abgespielt haben. Sie hat Versuche angestellt und hat das iPhone, dasselbe iPhone, das Hannah hatte, unter einen Duschstrahl gehalten. Und es hat wenige Sekunden gedauert, bis sich das Display verselbstständigt hat. Dann eben ein Notfallkontakt angerufen wurde. Und eben dieser Notfallkontakt bei Hannah war die Nummer ihrer Eltern.
Und dann wird es emotional. Denn Andy ging schließlich dorthin, wo es wehtut, wo es für einen Reporter auch mal unangenehm werden kann, wo er aber hingehen muss, wenn er eine wirkliche Geschichte erzählen möchte. Er ging zur Familie des freigesprochenen Sebastian T.
Also es waren zwei Begegnungen. Einerseits direkt nach dem Freispruch beim zweiten Prozess durfte ich am Rande dabei sein, wie die Familie eben das gefeiert hat. Denn ich habe dann noch ein Interview geführt mit Regina Rick in dem Restaurant und ich habe dann gesehen, wie gelöst sie waren und wie gelöst auch Sebastian T. war und gelacht hat und auf einmal sehr gesprächig war. Wenige Wochen später durfte ich dann die Familie zu Hause in Aschau in ihrem Haus besuchen und das, muss ich sagen, hat mich schon sehr berührt. Auch wir haben natürlich erstmal sehr einseitig über den Fall berichtet und sind auch lange davon ausgegangen, dass es ein Mord war und dass möglicherweise Sebastian T. der Täter war. Trotzdem haben sie mich in ihr Haus gelassen. Das war schon sehr berührend für mich. Die haben mich empfangen wie ein Familienmitglied. Die haben Essen auf den Tisch gestellt, die haben Kaffee und Kuchen auf den Tisch gestellt. Und ich habe einen ganzen Nachmittag mit ihnen verbracht und habe eigentlich mit allen Familienmitgliedern gesprochen, mit den Tanten, mit der Oma, die wahnsinnig froh war, dass sie wieder ihren Jungen da hatte und für ihn kochen konnte. Die Tanten, die mir erzählt haben, wie sie geächtet wurden in Aschau, 3 Jahre lang. Teilweise wurden sie darauf hingewiesen, dass sie in gewissen Läden nicht mehr einkaufen sollen. Es gab immer böse Blicke. Eine Tante hat sogar erzählt, dass sie ihren Job gekündigt hat im Kindergarten und sich eine andere Stelle gesucht hat, weil sie diese Blicke einfach nicht mehr ertragen hat. Das hat mich schon sehr mitgenommen. Aber ich habe mich dann auch in Aschau umgehört und habe dann festgestellt, dass durchaus die Menschen dann wieder bereit waren, ihm offen entgegenzutreten.
Und dann möchte ich euch auch nicht vorenthalten, wie es war, als Andy schließlich mit Sebastian T. selbst gesprochen hat. Mit einem Mann also, den ganz Deutschland 3 Jahre lang für einen Mörder hielt. Und der tief blicken ließ in seine Gedankenwelt.
Also er war nach wie vor sehr reserviert und hat auch wenig gesprochen. Meistens haben seine Familienmitglieder für ihn gesprochen. Aber irgendwann taute er dann tatsächlich auch auf. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie das jetzt für ihn war, 3 Jahre lang, fast 3 Jahre in Haft zu sitzen, ob er auch keinen Groll hat. Er war aber eigentlich sehr gelassen und hat gesagt, er hat das gut ausgehalten, er hat das weggesteckt und er will jetzt eigentlich nur sein Leben endlich beginnen. Ich meine, er war ja zu dem Zeitpunkt, als er festgenommen wurde, am Anfang seines Erwachsenenlebens und er musste seine Ausbildung abbrechen und er hat alle Freunde verloren. Und er wollte eigentlich nur in Ruhe wieder weiterleben. In Aschau hat gesagt, er hofft, dass er hier weiterleben kann. Seine Familie ist seit 300 Jahren in diesem Ort. Und er hofft, dass er dort einfach wieder angenommen wird und sich wieder frei bewegen kann. Was ich natürlich auch heftig fand, dass er zu mir gesagt hat, die ersten Wochen und Monate in Freiheit waren für ihn trotzdem wie im Gefängnis. Weil er hat sich nicht alleine durch die Gemeinde bewegt, weil er irgendwie Angst hatte, den Leuten zu begegnen. Also das hat mich schon alles sehr berührt, muss ich sagen.
Das war jetzt nur ein kleiner Auszug aus meinem Gespräch mit Andy Bachler. Aber es gibt einen ganz guten Eindruck davon, was wir bei Im Einsatz eigentlich vorhaben. Wir sind nah bei den Menschen, wir wollen wissen, was sie bewegt, wir wollen ihre Geschichten erzählen. Wenn euch das interessiert, wenn ihr das spannend findet, dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst häufiger hören. Wenn es hier dann nämlich heißt, Im Einsatz – Bildreporter recherchieren wahre Verbrechen.
Es geschah am helllichten Tag. Die Täter sind noch immer auf der Flucht.
Wie hoch die Beute ist noch völlig unklar.
Rücksichtslos und brutal.
Mit einer immensen kriminellen Energie.
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir Ihnen keine Stellungnahme geben. Die Ermittler gehen jedem Hinweis nach.
Ein Reporter war zuerst am Tatort.
Im Einsatz. Bildreporter recherchieren wahre Verbrechen.